Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Nehmen Sie dieses Haus in Besitz und arbeiten Sie mit ihm zum Besten unseres Landes. Das ist mein Wunsch und ich wünsche Ihnen dabei alles Gute.
Begleitet auch von diesen Worten von Angela Merkel ist das Ziel erreicht. Olaf Scholz ist neuer Bundeskanzler, zum ersten Mal überhaupt. Ist eine Bundesregierung aus Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen im Amt. Machtwechsel in Berlin. Ausführliche Informationen dazu in dieser Sendung und ein Gespräch mit dem Publizisten Christoph Schwennicke. Am Mikrofon ist heute Jasper Barenberg. Wir berichten später außerdem, warum Österreich den Lockdown am Wochenende wie geplant beenden will, welche Schlussfolgerungen Russlands Präsident Putin aus dem Gespräch mit US-Präsident Joe Biden zieht und über eine bundesweite Razzia gegen kriminelle Schleuser von Leiharbeitern. Von der Besuchertribüne aus verfolgte Angela Merkel heute das Ende ihrer Kanzlerschaft nach 16 Jahren. Der erste von zwei letzten Schritten auf dem Weg zur rot-grün-gelben Bundesregierung findet unten im Plenarsaal des Bundestages statt. Die Wahl von Olaf Scholz zum 9. Bundeskanzler, dem 4. aus den Reihen der Sozialdemokraten in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Fäden hält dabei Bärbel Baas in den Händen, die Bundestagspräsidentin der SPD. Und mit ihr beginnt auch der Bericht von Frank Kapellan.
Normalerweise ist es hier in dem Saal nicht erlaubt zu fotografieren. Heute ist aber ein besonderer Tag.
Und da ist die Bundestagspräsidentin in Zeiten von Selfies und Social Media gnädig.
Damit ich nicht 736 Ordnungsrufe machen muss, erlaube ich gleich allen für diesen Tag, allen Abgeordneten zu fotografieren. Aber bitte diskret. Ich begrüße auf der Ehrentribüne die geschäftsführende Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel.
Angela Merkel darf heute nicht mehr in den Saal. Am Tag des Wechsels haben nur noch Abgeordnete Zutritt. Unten erheben sich die meisten Mandatsträger, um ihr Respekt zu zollen. Allein die AfD bleibt demonstrativ sitzen und verweigert den Applaus.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch von unserer Seite einen wunderschönen guten Morgen. Wir fangen an. Sena Abdi.
Namentlich werden sie dann zu den Kanzlerwahlurnen gerufen. Das dauert eine ganze Weile. Sozialdemokratin Bärbel Baas, die neue Chefin im Haus, hat das Prozedere ausführlich geschildert. Und vorsichtshalber hat sie betont, dass die Fotografiererlaubnis ausdrücklich nicht für den Stimmzettel gilt.
Patrick Schnieder, Olaf Scholz.
Scholz darf sich natürlich auch selbst wählen, auch wenn es anders als bei Adenauer 1949 bei ihm nicht auf diese Stimme ankommt. Seine Ampel verfügt über eine satte Mehrheit. SPD, Grüne und FDP kommen auf 416 Abgeordnete. Das sind 47 mehr als die erforderliche absolute Mehrheit. Was soll da schon schiefgehen?
Ich gebe das Ergebnis bekannt.
Um 10.17 Uhr ist es amtlich. 29 der 736 Abgeordneten fehlen heute. 707 haben abgestimmt.
Mit Ja haben gestimmt 395 Abgeordnete.
21 weniger als die Ampel aufbringt. Egal, Gerhard Scholz muss jetzt mächtig stolz sein. Der 86-jährige Vater des frisch gewählten Kanzlers sitzt mit Frau Christel auf der Besuchertribüne. Der Olaf wollte schon als Schülerkanzler werden, verrät er erstaunten Journalisten.
Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich aufgrund des Artikels 63.
Olaf Scholz hat sich da schon auf den Weg ins Schloss Bellevue gemacht. Der Bundespräsident überreicht ihm die Urkunde. Kurzer Besuch bei einem alten Parteifreund, der 2009 auch gern Kanzler geworden wäre, Frank-Walter Steinmeier.
Herr Bundeskanzler, meinen ganz herzlichen Glückwunsch.
Um Punkt 12 ist Scholz wieder im Bundestag. Er nimmt auf der Regierungsbank Platz. Das ist ja nichts Neues für ihn. Jetzt aber darf er erstmals ganz rechts auf dem leicht erhöhten Stuhl der Kanzlerin, des Kanzlers sitzen. Und kurz vor der Vereidigung grinst er dort wie ein kleiner Schuljunge. Dann wird es ernst. Bärbel Baas nimmt die Urschrift des Grundgesetzes für den Eid zur Hand.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
Viel Glück für Ihre Aufgabe.
Es ist 11:55. Deutschland hat nach 16 Jahren wieder einen Kanzler. Der letzte Mann auf diesem Posten ist auch gekommen. Gerhard Schröder gibt Interviews.
Wenn man der Eidesleistung zuhört und das auch sieht, dann kommen schon Erinnerungen hoch, aber eher positive.
Ja, ja, warum auch nicht?
Derweil macht sich eine Karawane schwarzer Limousinen auf die 2 Kilometer lange Strecke zum Amtssitz des Bundespräsidenten. Allein der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir nimmt das Fahrrad. Steinmeier redet Scholz und seinen nun 16 erschienenen Kabinettsmitgliedern ins Gewissen. Viel Veränderung steht an, große Verantwortung, große Krisen.
Die Welt schaut auf unser Land. All das wird Ihnen viel Zeit und Mühe abverlangen.
Dann Masken auf und zurück zum Reichstagsgebäude. Letzter Akt dieses besonderen Tages.
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5, die Eidesleistungen der Bundesministerinnen und Bundesminister.
8 Frauen und 8 Männer verpflichten sich zur Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen.
Frau Präsidentin, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Aufgabe.
Um 14:45 haben sie alle den Eid abgelegt. Die Regierung steht, die Wahl von Olaf Scholz zum Bundeskanzler schon wieder Geschichte.
Die Sitzung ist geschlossen,
berichtet Frank Capellan. Als geradezu heiter wird dieser Machtwechsel im Bundestag heute auch beschrieben, als fast geräuschlos, ohne Pathos und ohne Triumphgeheul, nach einem ja durchaus hitzigen Wahlkampf und inmitten einer bedrohlichen Phase der Corona-Pandemie. Und dieser Eindruck bleibt auch nach Ende der Bundestagssitzung, als sich die 16 neu ernannten Ministerinnen und Minister daran machen, ihre Ministerien zu übernehmen und damit ihre Amtsgeschäfte. Dazu mehr von Stefan Detjen, der im Zentrum der Macht beginnt im Kanzleramt.
Nehmen Sie dieses Haus in Besitz und arbeiten Sie mit ihm zum Besten unseres Landes. Das ist mein Wunsch und ich wünsche Ihnen dabei alles Gute.
Sagt Angela Merkel in einer knapp 3-minütigen Rede. Die Amtsübergabe ist denkbar kurz, schlicht, zugleich herzlich und von einem über Jahre der Zusammenarbeit gewachsenen Vertrauen geprägt. Sie habe Großes geleistet, sagt der neue Bundeskanzler. Auch Olaf Scholz hält es knapp in der Zeit und schlicht im Ton.
Es ist schon irgendwie was Besonderes und ich will gerne anknüpfen an die, wie soll man das sagen, nordostdeutsche Mentalität, die da bisher geherrscht hat. So viel wird sich da nicht ändern.
Zeitgleich auch in anderen Ministerien die Amtsübergaben. Mit kurzem militärischem Zeremoniell im Bundesverteidigungsministerium. Christine Lambrecht ist ab heute Oberbefehlshaberin der Bundeswehr. Was das auch bedeutet, hat sie unmittelbar davor erstmals erlebt. Auf dem Truppenübungsplatz Bergen sind gestern bei einem Unfall 2 Soldaten ums Leben gekommen.
Meine Gedanken sind auch jetzt bei den Angehörigen, die diesen schmerzlichen Verlust zu verkraften haben.
Ganz andere Emotionen bei der Amtsübergabe im Bundesgesundheitsministerium.
Es war die bisher größte Aufgabe meines Lebens. Mit allen Höhen und mit allen Tiefen. Und dennoch würde ich keinen Tag tauschen wollen.
Sagt Jens Spahn, die Stimme wird brüchig, als er auch den Mitarbeitern seines Ministeriums und ihren Familien für ihren Einsatz in den letzten 2 Jahren dankt. Man werde sich manches verzeihen müssen, hatte Spahn zu Beginn der Pandemie vorhergesagt. Vieles sei geschafft worden, sagt er. Und?
Allerdings würde ich mit dem Wissen von heute manches anders entscheiden und manches anders kommunizieren. Ja, bei der nächsten Pandemie wüsste ich manches besser zu machen.
Geradezu freundschaftlich begrüßt Spahn seinen Nachfolger Karl Lauterbach. Vor 4 Jahren, bei der Bildung der Großen Koalition, hätten sie beide Gesundheitsminister werden wollen. Nun würden sie es eben nacheinander. Ein paar hundert Meter weiter, im Bundeswirtschaftsministerium, verabschiedet sich Peter Altmaier aus dem Amt und auch aus der aktiven Politik. Das sei Teil der Demokratie, sagt Altmaier und gesteht, dass sich die neue Regierung Ziele gesetzt habe, zu denen die alte auch wegen mancher Uneinigkeiten in der eigenen Partei die Kraft gefehlt habe.
Klima und Wirtschaft zu vereinen, ist eine notwendige, aber keine leichte Aufgabe.
Idealistischen Pragmatismus kündigt Altmaiers Nachfolger Robert Habeck an. Der Umbau der 4. Volkswirtschaft der Welt zur klimaneutralen Industrienation sei Aufgabe für ein ganzes Jahrzehnt.
Wenn wir das schaffen, werden wir gemeinsam Geschichte schreiben.
Im Auswärtigen Amt stellt sich Annalena Baerbock den Mitarbeitern in Berlin sowie per Video in alle Welt übertragen Diplomatinnen und Diplomaten im Ausland als neue Außenministerin vor.
Bitte sagen Sie Ihren Gesprächspartnerinnen, auch wenn die Ampelkoalition, und die Übersetzungen merken wahrscheinlich ein bisschen merkwürdig in einigen Sprachen sein, auch wenn die Ampelkoalition für Deutschland neu ist, auf unser Land bleibt Verlass.
Annalena Baerbock im Beitrag von Stefan Dietjen. Die Zeit als Kanzlerin geht für Angela Merkel heute also endgültig zu Ende und damit auch viele Jahre der Großen Koalition, jetzt also ein Dreierbündnis. Ist das am Ende doch ein ganz gewöhnlicher Regierungswechsel oder ist das eine Zäsur? Das habe ich vor dieser Sendung den Publizisten Christoph Schwennecke gefragt, bis Anfang des Jahres Chefredakteur des Magazins Cicero.
Das ist eine Zäsur. Ich selbst bin jetzt fast 30 Jahre als politischer Korrespondent tätig und muss sagen, die einzige Phase, die ich jetzt miterlebt habe, mit der das vergleichbar ist, war tatsächlich der Regierungswechsel nach Helmut Kohl, auch nach 16 Jahren Helmut Kohl, dann hin zu Gerhard Schröder und Rot-Grün. Mit einem Unterschied vielleicht, das jetzige neue Kabinett, an das wir uns alle noch gewöhnen müssen die nächsten Tage, auch an die Namen noch gewöhnen müssen teilweise, ist ja insgesamt aber trotzdem ein auf dem Berliner Parkett relativ bekanntes Kabinett. Vielleicht lasse ich die Innenministerin mal weg. Das war damals bei Gerhard Schröder ein bisschen anders. Da kamen ja auch Leute von außen, Werner Müller beispielsweise und andere. Und insofern bekanntes Personal, aber in völlig neuen Rollen.
SPD, Grüne und FDP, alle drei und zusammen nehmen ja für sich in Anspruch, auch auf eine andere Art Politik zu machen und machen zu wollen. Unter anderem mit großem Vertrauen darauf, dass die vielen Differenzen dann im Respekt für unterschiedliche Positionen und im Dialog beigelegt werden können. Ist das mehr als nur schöne Worte?
Ich glaube nicht, dass das gespielt war, diese Ersterfahrung, die Sie bei diesen Sondierungen hatten, die dann ganz anders war als beispielsweise bei dem Versuch Jamaika, dass vor allem Grüne und Gelbe, sage ich jetzt mal, sich dieses Mal da besser und schneller zu einer Sprache gefunden haben und da eben dann auch sehr schnell eine Vertrauensbasis entstand. Gleichwohl darf man sich nicht darüber hinwegtäuschen, wenn der Druck der Realität, und der kommt ja gleich mit aller Wucht und aller Macht, auf dieses Bündnis einwirken wird vom heutigen Tag an, dann wird das schon nochmal einem Belastungstest unterzogen. Und es war ja schon interessant, dass sich bei den Grünen dann bei der Auswahl der Minister oder der Vergabe der Ministerposten da plötzlich wieder längst verschüttet geglaubte Gräben der beiden Flügel auftaten. Ich habe den Eindruck, dass es auch durchaus ein gewisses Belauern natürlich von Herrn Habeck und Christian Lindner gibt. Wer ist denn jetzt eigentlich hier die erste Nummer zwei? Und ich habe auch den Eindruck, dass die Rangordnung bei den Grünen zwischen Herrn Habeck und Annalena Baerbock noch nicht so ganz klar ist, auch wenn erkennbar ist, dass Habeck jetzt sagt, du hattest deine Chance, jetzt ist meine Zeit. Aber ob Frau Baerbock das alles unmittelbar so akzeptiert, wird man sehen. Also da sind schon auch, sagen wir mal, mögliche Haarrisse da, die dann unter Druck auch zu größeren Gräben werden können. Gleichwohl, das ist natürlich schon eine, wie soll man das nennen, es gibt schon eine kulturelle Gemeinsamkeit auch der handelnden Personen. Und deswegen habe ich das am Anfang nicht für Geschwätz gehalten, sondern wirklich für wahrhaftig, dass sie gesagt haben, Mensch, wir können ja besser miteinander sprechen, als wir gedacht haben teilweise.
Es gibt also eine kulturelle Gemeinsamkeit, sagen Sie, es gibt ein gemeinsames Verständnis dafür, wie man vorangehen will. Dennoch sind es ja drei durchaus selbstbewusste und auch eigenwillige Regierungsparteien, Regierungspartner. Wie viel Platz ist da für so etwas wie die Richtlinienkompetenz eines Bundeskanzlers, der ab heute Olaf Scholz heißt?
Der Platz ist, glaube ich, unverändert groß und unverändert gegeben. Und ich glaube, dass auch der Machtanspruch eines Olaf Scholz, der jetzt ja nicht breitbeinig daherkommt, aber dass der Machtanspruch eines Olaf Scholz dem eines Gerhard Schröder beispielsweise da oder auch einer Angela Merkel in nichts nachsteht. Also da habe ich keine Zweifel, dass das Kanzleramt da selbstverständlich weiter das Machtzentrum sein wird. Wie gesagt, ich sehe eher, dass sich zwischen FDP und Grünen da auch nochmal Eifersüchteleien ergeben könnten, was dann die weitere Rangfolge in diesem Machtgefüge, in der Statik dieser Regierung anbelangt.
Nicht nur Olaf Scholz und die SPD, sondern auch die anderen Beteiligten sprechen ja jetzt schon öfter von der Chance und von dem Willen, die politischen Verhältnisse gleich für das nächste Jahrzehnt zu prägen. Ist das vermessen oder hat die Ampelkoalition tatsächlich dieses Potenzial? Hat diese Zäsur, von der Sie auch gesprochen haben, diese Chance?
Es ist vor allem die Notwendigkeit da. Also in den letzten Tagen zum Abschied wurde das ja auch immer wieder nochmal gesagt. wurde immer wieder hervorgehoben, dass Angela Merkel ja eine Krisenkanzlerin, eine tolle Krisenkanzlerin gewesen sei. Ich bin da immer so ein bisschen zurückhaltend, weil Krise ist in der Politik eigentlich immer, sie ist das Grundrauschen der Politik und Regieren fängt jenseits der Krise dann an. Und da kam in den letzten Jahren vieles zu kurz. Also wenn selbst der jetzige Oppositionschef und Parteifreund der bisherigen Kanzlerin Ralf Brinkhaus schon im Wahlkampf gesagt hat, wir müssen unbedingt die Verwaltung modernisieren, wir müssen Deutschland digital fit machen, dann ist das ja schon ein Beleg dafür, dass selbst in den eigenen Reihen der bisherigen Kanzlerpartei Union oder CDU dieses Gefühl da war, da ist ein bisschen viel liegen geblieben. Und deswegen kann sich die neue Regierung das gar nicht aussuchen. Deutschland sieht leider in einigen Teilen inzwischen alt aus. Das Coronavirus hat es auch noch mal schonungslos offengelegt an vielen Stellen. Und deswegen müssen die Koalitionäre da ambitioniert ran. Und ich glaube, so sind sie letztlich auch auf ihren Slogan über dem Koalitionsvertrag gekommen, mehr Fortschritt wagen.
Woran wird sich denn, wenn die Aufgabe tatsächlich so groß ist und die Herausforderungen es auch sind, woran wird sich der Erfolg oder der Misserfolg der neuen Bundesregierung denn entscheiden?
Naja, das erste Thema ist klar, das ist Corona. Wir können es alle nicht mehr hören, aber es ist leider eben immer noch da. Und da wird sich weisen, ob die neue Regierung, auch ob der neue Gesundheitsminister da bessere Arbeit leisten kann. Bisher, also bis vor wenigen Wochen oder Monaten, war Deutschland ja relativ gut durchgekommen. Im Moment stehen wir da nicht so gut da. Und dann glaube ich tatsächlich, dass die Digitalisierung eines der Themen ist, an denen sie sich da messen lassen muss. Und beim Klimawandel bzw. der Energiepolitik ist natürlich das Ziel, bis 2030 80% tatsächlich aus regenerativen Energiequellen ein enorm ambitioniertes Ziel. Denn das bedeutet natürlich den Ausbau von Windkraft und Solarenergie in noch mal viel größerem Maße als bisher schon. Also da ist der Stein schon ganz schön weit nach vorne geworfen.
Die Einschätzung des Publizisten Christoph Schwennecke. Glückwünsche an den neu gewählten Bundeskanzler gab es heute natürlich reichlich. Sie kamen aus allen Himmelsrichtungen, aus Washington und aus London, vom UN-Generalsekretär und auch von den Präsidenten Chinas und Wladimir Putin im Kreml. Und selbstverständlich auch aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Dazu Astrid Korall.
Viele Glückwünsche aus Brüssel und EU-Mitgliedsländern erreichten Olaf Scholz über Twitter. Dort gratulierte unter anderem Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dem neuen Bundeskanzler. Sie freue sich auf eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit für ein starkes Europa, schrieb sie. Gemeinsam mit Scholz will sich auch Ratspräsident Charles Michel, der die Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs leitet, für ein starkes und souveränes Europa einsetzen. Auch verschiedene Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten gratulierten Olaf Scholz, darunter Lettlands Ministerpräsident Kristianis Karins und der ebenfalls neue österreichische Kanzler Karl Nehammer. Kritisch äußerte sich schon vor der Wahl Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. In einem Gastbeitrag für die Bild-Zeitung schrieb er wörtlich, die neue linksliberale Regierung strebe weg von Helmut Kohls Europa der Vaterländer hin zu einer migrations- und genderfreundlichen, deutsch geprägten zentralistischen Politik aus Brüssel. Hier stehe man nicht mehr Seite an Seite. Dagegen erklärte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in seinem Gratulationstweet an Olaf Scholz, man werde das nächste Kapitel zusammenschreiben. Für die Franzosen, für die Deutschen und für die Europäer.
Informationen von Astrid Korall. 23 Uhr und 29 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Jetzt weitere Themen an diesem Mittwoch im Überblick. Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen nehmen offenbar mehr und mehr auch Spitzenpolitiker ins Visier von konkreten Bedrohungen gegen seine Person. Allerdings will sich Sachsens Ministerpräsident Kretschmer nicht einschüchtern lassen. Dazu Beate Dietze.
Nach Morddrohungen gegen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer auf der Chatplattform Telegram ermittelt das polizeiliche Terrorismus- und Extremismusabwehrzentrum. Die Bedrohungen gegen hochrangige Politiker im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen haben im Freistaat laut Landeskriminalamt deutlich zugenommen. Vergangenen Freitag waren radikale Corona-Leugner mit einem Fackelzug vor dem Privathaus von SPD-Gesundheitsministerin Petra Köpping aufmarschiert. Dies gehe weit über das hinaus, was man ertragen und akzeptieren könne, so SPD-Vizeministerpräsident Martin Dulich.
Es ist kein sächsisches Phänomen, auch wenn wir in Sachsen eine besondere Herausforderung haben. Es muss eine nationale Aufgabe sein, eine gesellschaftliche Aufgabe. Es ist kein regionales Phänomen. Wir müssen hier eindeutig, gesellschaftlich, aber auch innenpolitisch, ein klares Stoppzeichen setzen, um dieser Radikalisierung Einhalt zu gebieten. Es geht um Menschenleben, egal ob wir über Impfen und Gesundheitsschutz reden, aber auch Schutz vor denjenigen, die jetzt gerade Verantwortung übernehmen.
Auch Sachsen müsse klare Kante zeigen, zivilgesellschaftlich und staatlich, so Dulich. Die Sicherheitsmaßnahmen für den Ministerpräsidenten und weitere Regierungsmitglieder werden aufgrund der geänderten Gefährdungslage durch Innenministerium und Landeskriminalamt angepasst.
Der Europarat will gegen die Türkei vorgehen. Grund ist der Umgang des Landes mit dem Kulturförderer Osman Kavala. Präsident Erdogan allerdings gibt sich davon völlig unbeeindruckt, wie Karin Sinz berichtet.
Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich zum ersten Mal geäußert, nachdem der Europarat vergangene Woche ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Türkei eingeleitet hatte. Auf dem Rückflug von Katar sprach er nicht nur den Fall des Kulturförderers Osman Kavala an, sondern auch den des pro-kurdischen Oppositionspolitikers Selahattin Demirtas. Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte dazu seien null und nichtig. Das Gericht hatte entschieden, dass die beiden sofort freizulassen sind. Erdogan erklärte, man erkenne die Entscheidungen nicht an. Am Ende des Vertragsverletzungsverfahrens des Europarates könnte stehen, dass die Türkei aus dem Gremium ausgeschlossen wird. Sie kann das abwenden, wenn sie Osman Kavala, der seit 4 Jahren im Gefängnis ist, freilässt. Nach Erdogans Äußerungen sieht es danach aber nicht aus. Kavalas Fall hatte Mitte Oktober für Schlagzeilen gesorgt, weil 10 westliche Botschafter in der Türkei gefordert hatten, das Urteil des Menschenrechtsgerichtshofs endlich umzusetzen. Erdogan wollte sie danach aus dem Land werfen. Eine diplomatische Krise konnte gerade noch abgewendet werden. Selahattin Demirtas ist der frühere Chef der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP. Er sitzt seit 2016 wegen Terrorvorwürfen im Gefängnis.
Sollte der oberste Gerichtshof in den USA im nächsten Jahr das Recht auf Abtreibungen tatsächlich einschränken, dann will Kalifornien eine Art Zufluchtsort für betroffene Frauen aus anderen US-Bundesstaaten werden. Aus San Francisco berichtet Markus Schuler.
Ein Expertengremium aus Klinikbetreibern und Interessengruppen hat jetzt dem kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom einen Maßnahmenkatalog vorgestellt. Dieser enthält 45 Empfehlungen, und zwar für den Fall, dass der oberste Gerichtshof im kommenden Jahr das Abtreibungsrecht kippt. Dann wolle man zum Zufluchtsort für Frauen aus anderen Bundesstaaten werden, sagte Newsom. Kalifornien ist einer von 6 Bundesstaaten, in denen Krankenversicherungen einen Großteil der Kosten für Schwangerschaftsabbrüche qua Gesetz übernehmen müssen. Das dürfte für einkommensschwache Frauen aus anderen Staaten aber ein Problem sein. Kalifornien will deshalb für die Reise und Übernachtungen aufkommen, sowie die Kosten für den Eingriff übernehmen. Frauen aus anderen Bundesstaaten, so die Empfehlung des Expertengremiums, sollten den Einwohnerinnen aus Kalifornien rechtlich gleichgestellt werden.
Viele mögen von einem Flug ins Weltall träumen, für die allermeisten aber bleibt es eben das, ein Traum, weil es schlicht zu teuer ist. Nun will ein Japaner 12 Tage auf der ISS bleiben und er ist Milliardär. Dazu Christina Nagel.
Nach 100 Tagen Vorbereitung und dem, wie der japanische Geschäftsmann zu Protokoll gab, härtesten Training aller Zeiten, geht für ihn nun ein Traum in Erfüllung. 12 Tage wird er in der internationalen Raumstation verbringen. Im Gepäck hat er eine Liste von 100 Dingen, die er aus Sicht von Internetnutzern unbedingt tun sollte. Dazu gehört es, in der Schwerelosigkeit Badminton zu spielen. Mit den beiden Japanern erhöht sich die Zahl der Touristen, die die russische Weltraumbehörde Roskosmos ins All befördert, auf 9. Weitere sollen folgen. Der Weltraumtourismus gilt als lukratives Geschäft. Wie viel sich der Milliardär den Spaß kosten lässt, wurde nicht bekannt gegeben. Von mehreren 10 Millionen US-Dollar ist aber die Rede. Die Soyuz soll am Nachmittag an der ISS andocken. Sie wird dort bereits erwartet, denn an Bord befinden sich auch Briefe, Leckereien und die Neujahrsgeschenke für die russischen Kosmonauten.
Schon zum 2. Mal stand in Genf heute der Stuttgarter Anwalt Eckhard Seid vor Gericht. Im Zusammenhang mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften hatte er geholfen, solche illegalen Machenschaften aufzudecken. Gleichzeitig wurde er in der Schweiz aber auch strafrechtlich verfolgt. Der Vorwurf Wirtschaftsspionage. Die Berufungsverhandlung aber hat ein Obergericht heute unterbrochen. Mehr dazu von Katrin Hondl.
Das Obergericht Zürich begründet die Unterbrechung des Berufungsverfahrens mit, so wörtlich, einem Anschein von Befangenheit beim ersten die Untersuchung führenden Staatsanwalt. Eine Rückweisung des Verfahrens an die erste Instanz, das Bezirksgericht Zürich, ist somit möglich. Für den Stuttgarter Anwalt Eckhard Seid und die beiden Mitangeklagten Ex-Mitarbeiter der Schweizer Bank Sarasin bedeutet die Entscheidung des Obergerichts einen Etappensieg. Seid hatte die Ermittlungsmethoden des Zürcher Staatsanwalts immer wieder kritisiert. Die seit 8 Jahren andauernde Verfolgung hätte nun ein Ende, sagte Seid nach der Entscheidung der Zürcher Richter. Indem der zuerst ermittelnde Staatsanwalt für befangen erklärt wurde, seien dessen gesamte Ermittlungsergebnisse nicht mehr verwertbar. Er sehe sich und die beiden Mitangeklagten nun, so Seid wörtlich, zu 80% rehabilitiert. Dem Stuttgarter Anwalt wird vorgeworfen, dass er sich interne Dokumente der Schweizer Privatbank Sarasin verschaffte und an deutsche Behörden und Gerichte weitergegeben hat. Dokumente, die belegten, dass die Sarasin Bank in einen der größten Steuerbetrugsskandale der vergangenen Jahre verwickelt war. Den Cum-Ex-Skandal. Banken betrogen europäische Staaten und Steuerzahlerinnen um Milliardenbeträge, weil es ihnen gelang, mittels dubioser Aktientransaktionen Steuern zurückzufordern, die sie nie bezahlt hatten.
Und damit zur Entwicklung an den Finanzmärkten. Heute in Frankfurt am Main, wo der DAX nach 2 starken Tagen heute wieder ordentlich nachgegeben, hat mir dazu von Samir Ibrahim.
2 Tage Kurserholung reichten vielen Anlegern. Nach den Gewinnen der letzten Tage mit der Aufholjagd nach dem Omikron-Schock ließ es so manch einer etwas ruhiger angehen. Die gemachten Gewinne wurden eingestrichen und so bröckelten die Kurse ab. Der DAX schlussendlich mit einem Minus von 0,8% bei 15.687 Punkten. Die Lage rund um die Ukraine beschäftigt die Börse inzwischen ebenso wie die strauchelnden Immobiliengiganten in China oder eben das Coronavirus und seine Folgen. Einen wilden Tag erwischte da BioNTech. Am Vormittag noch hieß es, der Wirkstoff des Unternehmens könne von der neuen Virusvariante wohl umgangen werden. Der Konzern selbst stellte dann mittags eine Studie vor, wonach mit der sogenannten Booster-Impfung der Schutz wieder da wäre. Prompt drehte die Aktie ins Plus, um dann wieder zu verlieren. Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg um 8% nahm so mancher die Tagesgewinne mit, am Ende ein Minus von 4%. Während sich der Pharmakonzern um seinen Absatz wohl nicht sorgen muss, sieht das bei einem anderen Krisengewinner anders aus. HelloFresh hatte während der Lockdowns seinen Durchbruch. Die Zutatenboxen zum Selberkochen kamen gut an. Damit das so bleibt, will der Konzern nun viel Geld investieren in die Automatisierung und neue Produkte. Was sich vernünftig anhört, schmeckt Anlegern gar nicht, schließlich wird Geld ausgegeben. Sie bestellen HelloFresh ab, das Papier ist mit einem Minus von 10% der mit Abstand größte Verlierer im DAX.
23 Uhr und gleich 38 Minuten, Sie hören den Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Schon in den Wochen der Regierungsbildung ist es ja deutlich geworden, die wichtigste Aufgabe von Bundeskanzler Olaf Scholz und der neuen Regierung wird es auf absehbare Zeit sein, die massive 4. Corona-Welle einzudämmen. Zumal für den Augenblick weiter schwer abzuschätzen bleibt, welche Gefahr von der neuen Virusvariante tatsächlich ausgeht. Und so hat das Thema auch beim Start der neuen Regierung heute eine Rolle gespielt, etwa beim Termin des gewählten Bundeskanzlers in Schloss Bellevue. Johannes Kuhn berichtet.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nutzte die Gelegenheit. Bei der Ernennung der neuen Ministerinnen und Minister wandte er sich auch explizit an die Bevölkerung und rief einmal mehr zur Kontaktreduzierung und zum Impfen auf. Doch Steinmeier klammerte auch die aktuellen, teils kontrovers geführten Debatten nicht aus.
Die nun diskutierten Maßnahmen von einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen bis hin zu einer allgemeinen Impfpflicht sind wirklich kein gesetzgeberischer Alltag. Wie immer laufende und zukünftige Gesetzgebungsverfahren ausgehen werden, sie werden das Instrumentarium zur Bekämpfung der Pandemie schärfen und ja, auch Druck auf ungeimpfte Bürgerinnen und Bürger erhöhen. Niemand in Regierung und Parlament wird sich die Entscheidung über solche Fragen leicht machen.
Lassen wir nicht zu, dass uns die Pandemie dauerhaft auseinandertreibt, so Steinmeiers Kernbotschaft.
Wir wollen uns auch nach der Krise noch in die Augen schauen können. Denn auch nach der Krise sind wir noch ein Land, eine Bundesrepublik Deutschland, sind wir noch Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, Nachbarn und Kollegen, Freunde und Familienmitglieder.
Steinmeiers Worte an einem Tag, an dem 527 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gezählt wurden. So viele wie seit Februar nicht mehr. Die Entwicklung des Gesamtinfektionsgeschehens ist unübersichtlich. Auswirkungen der von Bund und Ländern beschlossenen Einschränkungen zeigen sich frühestens Ende kommender Woche. Der Trend der 7-Tage-Inzidenz lässt ein Abflachen der Welle erkennen. Jedoch ist derzeit unklar, wie stark der Meldeverzug in regional überlasteten Gesundheitsämtern ist. Der Virologe Christian Drosten sieht im Corona-Update beim NDR zumindest positive Signale bei den Intensivbehandlungen.
Ein Eindruck ist ja auch, dass die Zahl der neuen Intensivaufnahmen in Deutschland im Moment etwas geringer ausfällt, als man das nach Modellrechnungen erwarten würde. Da könnte man zum Beispiel auch vermuten, dass da bereits jetzt die Booster-Impfungen bei den über 60-Jährigen zu Buche schlagen.
14 Millionen Menschen haben hierzulande inzwischen eine Booster-Impfung bekommen, so die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Unterdessen zeigen erste Laboruntersuchungen zur Omikron-Variante, dass die bisherigen Corona-Impfstoffe deutlich schlechter als gegen die Delta-Mutante wirken. Entsprechende vorläufige Ergebnisse liegen aus Südafrika von der Frankfurter Virologin Sandra Ciesek und BioNTech-Pfizer vor. Laut BioNTech und Pfizer helfe eine doppelte Impfung mit dem Impfstoff der Firma gegen schwere Verläufe. Zur Erhöhung des Antikörperspiegels sei jedoch eine Auffrischung nötig. Zudem arbeite man an einer Anpassung des Impfstoffs an die neue Variante. Der aktualisierte Impfstoff könne ab März bereitgestellt werden. Die im Labor getestete Immunantwort ist noch nicht von der Fachwelt begutachtet. Zudem fehlen im Moment noch aussagekräftige Feldstudien. Die Immunantwort sagt auch nichts darüber aus, ob Omikron gefährlicher ist. Also ob die Variante in der Regel zu milderen, schwereren oder ähnlichen Krankheitsverläufen wie Delta führt. Der Virologe Christian Drosten rechnet damit, dass die Omikron-Variante Deutschland vom Januar bis in den kommenden Sommer hinein beschäftigen wird.
Ein Bericht aus Berlin von Johannes Kuhn. Lebensmitteleinkäufe, ein Besuch beim Arzt, Sport. Nur aus ganz bestimmten Gründen durften die Menschen in Österreich seit dem 22. November überhaupt noch draußen unterwegs sein. Nach der Schule oder nach der Kita waren Eltern dazu angehalten, ihre Kinder möglichst zu Hause zu lassen. Mithilfe des Lockdowns also ist es inzwischen gelungen, die hohe Infektionszahl zu drücken, ja mehr als zu halbieren. Am kommenden Sonntag nun sollen die Beschränkungen enden, ganz wie geplant. Mehr dazu aus Wien im Bericht von Wolfgang Fichtel.
Österreich öffnet wieder, wie versprochen, sagt Karl Nehammer, der neue Bundeskanzler. Der Lockdown für alle geht nächste Woche zu Ende. Er hat gewirkt. Die Zahl der Corona-Ansteckungen konnte gesenkt werden. Gleichzeitig haben sich viele impfen lassen. Eine Atempause immerhin, sagt Österreichs Bundeskanzler. Die Pandemie ist noch nicht vorbei.
Es werden Öffnungsschritte mit Sicherheitsgurt sein.
Der straffste Sicherheitsgurt, die Öffnung gilt ausdrücklich nur für Geimpfte und Genesene. Ohne G2-Nachweis bleiben weiter fast alle Türen zu. Für alle gilt außerdem FFP2-Maskenpflicht. Für die Wirtshäuser Sperrstunde um 23 Uhr. Nicht mehr als 25 Gäste, jeder auf seinem Stuhl. Bars, Après-Ski bleibt verboten. Endlich wieder Theater, Kino, Kultur. Aber kein Wiener Opernball. Der wurde heute abgesagt, zu streng noch die Bedingungen. Dabei ist das nur die Unterkante. Einzelne Bundesländer mit schlechterer Corona-Bilanz können verschärfen und sie tun es. Oberösterreich verlängert den Lockdown für alle eine Woche obendrauf. In Salzburg, Wien, Niederösterreich, der Steiermark öffnen Hotels erst später. Nur Tirol, Vorarlberg, das Burgenland halten das Regelwerk aus Wien für im Moment ausreichend. Und auch nur dann, wenn es nicht nur auf dem Papier steht. Tirols Landeshauptmann Günter Platter, ÖVP, benennt die Schwachstelle.
Die beste Verordnung, Entschuldigung, Herr Bundeskanzler und Gesundheitsminister, nützt nichts, wenn die Bevölkerung sich nicht daran hält.
Der Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von den Grünen nickt. Stimmt, genau das stört ihn auch schon die ganze Zeit.
Das muss vorbei sein mit dieser augenzwinkernden Wurstigkeit. Es ist nicht egal, ob kontrolliert wird in der Gastronomie und im Handel. Das muss gemacht werden.
Deshalb sind noch schärfere Kontrollen angekündigt. Die passende Verordnung mit den entsprechenden Strafen gibt es. Und dann, neben der endlich mal wieder froheren Botschaft für Geimpfte und Genesene, der Hinweis, erst die Impfpflicht sei die Lösung des Problems. Außer genügend Ungeimpfte lösen das Problem ganz einfach für sich selbst, sagt der Bundeskanzler und zeigt dabei lächelnd die Zähne.
Und jetzt kommt, finde ich, das Schöne an dem Thema. Der Lockdown für Ungeimpfte kann dann sofort aufhören, wenn genug Menschen geimpft sind. Diejenigen, die jetzt davon betroffen sind, haben es wirklich ein Stück weit selbst in der Hand.
Tonfall, Umgang, einiges war neu an diesem Auftritt des neuen Bundeskanzlers mit den Landeshauptleuten, den mächtigen Ministerpräsidenten. Mehr Miteinander, ausgestreckte Hände. die selbst abseits Stehenden aus der rechtspopulistischen FPÖ mal ausgenommen. Günter Platter, ÖVP-Landesherr in Tirol, Ischgl gehört dazu, übte gern Kritik an der Wiener Zentrale. Im Moment hört sich das ganz anders an.
Die Welle ist gebrochen, die Inzidenzzahl ist deutlich zurückgegangen, aber das Problem haben wir nicht beseitigt. Das können wir lediglich mit der Impfung machen. Deshalb war der entscheidende Beschluss, dass die Impfpflicht eingeführt wird. Das macht niemand gern. Ich bedanke mich bei der Bundesregierung, dass man hier massiv daran an diesem Gesetz arbeitet.
Gleich morgen wird an der ersten Vorlage des Gesetzentwurfs weitergearbeitet. Verbunden mit der klaren Botschaft, sie wird kommen. Die Impfpflicht in Österreich.
Und von dort berichtet Wolfgang Fichtel. Beispiellose Wirtschaftssanktionen hat US-Präsident Joe Biden angekündigt. Für den Fall, dass Russlands Präsident Putin seinen Truppen nahe der Grenze zur Ukraine tatsächlich eine Invasion befiehlt. Außerdem mehr militärische Ausrüstung für Kiew und weitere Truppen der NATO an ihrer Ostflanke. Deeskalation und Diplomatie hat Biden als Alternative dazu präsentiert. Es ist bekannt, dass der amerikanische Präsident von der Kraft des direkten Gespräches von Angesicht zu Angesicht überzeugt ist. Angenommen aber hat Putin Bidens Offerte nicht beim zweistündigen Videogipfel der beiden gestern. Immerhin aber hat der Mann im Kreml seine Bereitschaft signalisiert, in Kontakt zu bleiben und angekündigt, bald eigene Vorschläge zu machen. Aus Moskau berichtet Florian Kellermann.
Der russische Präsident Wladimir Putin hat das gestrige Gespräch als offen, sachbezogen und konstruktiv bezeichnet. Bei einer Pressekonferenz machte Putin aber auch deutlich, dass der Kreml nicht von seinen Forderungen abrücken werde. Vor allem verlangt Moskau eine Garantie dafür, dass die Ukraine auch in Zukunft nicht der NATO beitreten werde. Das ist eine der Schlüsselfragen, wenn es darum geht, die Sicherheit von Russland zu gewährleisten, in mittelfristiger und sogar strategischer Perspektive. Darüber sprechen wir ständig und öffentlich und warnen unsere Partner, dass das für uns nicht hinnehmbar wäre. US-Präsident Joe Biden hatte schon im Vorfeld des gestrigen Gesprächs klargemacht, dass er eine solche Zusicherung nicht geben werde und nicht geben könne. Es sei das Recht der Ukraine, selbst über ihre Zukunft zu bestimmen. Putin machte deutlich, dass er einen anderen Standpunkt vertritt. Natürlich hat jedes Land das Recht, so für seine Sicherheit zu sorgen, wie das für dieses Land am günstigsten ist. Aber das darf die Interessen und die Sicherheit anderer Staaten nicht verletzen, in diesem Fall die von Russland. Das Gespräch hatte über 2 Stunden gedauert. Die USA hatten sich dazu bereit erklärt, um die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine abzubauen. In den vergangenen Wochen hatte Moskau Truppen in die Nähe der Grenze zur Ukraine verlagert. Von rund 100.000 Soldaten und entsprechendem militärischen Gerät ist die Rede. Der US-Präsident habe Putin gestern noch einmal eindringlich vor einem Überfall auf das Nachbarland gewarnt, sagte Bidens Sicherheitsberater Jack Sullivan bei einer Pressekonferenz. Präsident Biden hat direkt und klar mit Präsident Putin gesprochen. Er hat gesagt, sollte Russland die Ukraine im größeren Maßstab als bisher angreifen, dann würden die USA und ihre europäischen Verbündeten mit starken Wirtschaftsmaßnahmen reagieren. Wir würden die Ukraine auch mit zusätzlichen Gütern zu ihrer Landesverteidigung ausstatten. Biden fügte heute hinzu, er sei zuversichtlich, dass Putin, so wörtlich, die Botschaft verstanden habe. Zu den Wirtschaftssanktionen soll auch gehören, Russland vom internationalen Zahlungssystem SWIFT auszuschließen. Das würde die russische Wirtschaft tatsächlich hart treffen, so der russische Ökonom Sergei Chestanov zum Fernsehsender Nastoyashe Vremya. Die Bankkarten in den Portemonnaies russischer Bürger, die von Visa oder Mastercard abgewickelt werden, würden sich in ein Stück hübsches, wertloses Plastik verwandeln. Außerdem würden kleinere und mittlere Unternehmen praktisch nichts mehr importieren und exportieren können. Die zusätzlichen Kosten wären für sie nicht zu verkraften. Allerdings betonten beide Seiten nach dem gestrigen Gespräch, dass ihnen an einem Dialog gelegen sei. Russland werde seine Vorstellungen innerhalb der nächsten Tage noch einmal schriftlich fixieren, sagte Putin. Moskau und Washington würden dann das Gespräch über diese Fragen fortsetzen, so der russische Präsident.
Aus Moskau berichtete Florian Kellermann. Sie wurden offenbar freiwillig, aber illegal nach Deutschland gebracht und lebten hier unter ärmlichsten Bedingungen, mussten von der Hand in den Mund leben. Bis zu 1000 Arbeitskräfte von Kriminellen eingeschleust und hier ausgebeutet. Bei Razzien im ganzen Land haben Fahnder heute mindestens 9 Verdächtige festgenommen und Millionensummen beschlagnahmt. Einzelheiten im Bericht von Sebastian Engelbrecht.
2200 Staatsdiener, Zöllner, Bundespolizisten und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks waren an der Großrazzia beteiligt. Sie waren in 10 Bundesländern einer Schleuserbande auf der Spur, vor allem in Berlin und Brandenburg. Andreas Graf, Pressesprecher des Hauptzollamtes Potsdam, berichtet, man habe 50 Orte durchsucht, Wohnungen von Bandenmitgliedern, Unterkünfte osteuropäischer Leiharbeiter und 12 Logistikzentren.
Wir haben insgesamt 7 Bargeldspürhunde im Einsatz gehabt. Wir haben insgesamt vom Zoll roundabout 1100 Einsatzkräfte im Einsatz.
Die Bande besteht nach Erkenntnissen der Ermittler aus einem Geflecht von Unternehmen und Subunternehmen. Diese würben in der Ukraine, Moldawien, Kasachstan und anderen Ländern Mitarbeiter an und verliehen sie an Logistikfirmen in Deutschland. Die Ermittlungen koordiniert schon seit 2019 die Staatsanwältin Christine Höfele von der Berliner Generalstaatsanwaltschaft.
Die Personen werden angeworben in diesen sehr armen Ländern, werden verbracht nach Deutschland, nachdem ihnen über die bandeninternen Strukturen EU-Papiere besorgt worden sind, sodass sie grundsätzlich von Anfang an in einer extremen Abhängigkeit zu ihren Arbeitgebern stehen, da sie illegal in Deutschland sind.
Die Täter seien vor allem Russen und Deutsche. Sie betrieben ihre Arbeiterverleihunternehmen in den baltischen Staaten und in Deutschland, würben die Arbeitskräfte aber außerhalb der Europäischen Union in Osteuropa an. Von den Logistikfirmen in Deutschland kassiere die Bande das Bruttogehalt, zahle aber nur einen Bruchteil an die Leiharbeiterinnen und Arbeiter aus.
Wir haben im extremsten Fall einen Arbeitnehmer gehabt, der im Monat 6.750 Euro verdient hat. Davon sind ihm 750 Euro ausgezahlt worden, mit dem Bemerken immer, nun ja, in der Ukraine ist das sehr viel Geld, da kann ich einen Monat lang meine Familie mit ernähren.
Beschäftigt würden die Leiharbeiter in den Logistikzentren vor allem mit dem Umräumen und Stapeln von gelagerten Waren. Staatsanwältin Christine Höfele betont,
sie verrichten dort relativ harte, schwere Arbeit, für die sie im Prinzip von den Leiharbeitgebern sehr viel Geld bekommen. Von diesem Geld bleibt jedoch nur ein Bruchteil bei ihnen hängen. Der Rest geht 1:1, brutto wie netto, an die Hintermänner.
Bei der Razzia beschlagnahmten die Beamten 2 Millionen Euro Bargeld. Zudem habe man 80 Konten der Täter aufgedeckt und könne nun 19 Millionen Euro des Bandenvermögens aus Straftaten einziehen. Insgesamt vermuten die Generalstaatsanwaltschaft Berlin, Zoll und Bundespolizei, habe das kriminelle Netzwerk 1000 Arbeiter nach Deutschland geschleust. Eine Frage wollte Jens Schobranski, Pressesprecher der Bundespolizei in Berlin, nicht beantworten.
Zu der Frage, bei welchen großen Firmen Sie beschäftigt sind, da bitte ich um Verständnis. Das sind Firmen, die selber, wenn man so sagen möchte, Opfer dieses Täterkreises sind.
Staatsanwaltschaft und Bundespolizei ermitteln nun gegen 20 Beschuldigte, unter anderem gegen den 49-jährigen Kopf der Bande, der in Bremen festgenommen wurde. Der Vorwurf? Bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern, Urkundenfälschung und organisierte Schwarzarbeit. Die Bundespolizei verhaftete bereits 9 der mutmaßlichen Täter.
Informationen von Sebastian Engelbrecht. Und wir haben noch die Presseschau für Sie zusammengestellt von Sonja Helmke, präsentiert von Marion Maika.
Der Einzug von Olaf Scholz ins Kanzleramt ist das beherrschende Thema der Kommentare. So geht Demokratie, heißt es in der Heilbronner Stimme. Die abgewählte Regierung wird mit Applaus verabschiedet und wünscht der Neuen ein glückliches Händchen. Das wird Olaf Scholz als 9. Kanzler der Bundesrepublik Deutschland brauchen. Die Pforzheimer Zeitung ist zufrieden über den neuen Regierungschef. Ein Kanzler, der weder zum öffentlichkeitswirksamen Buster neigt, noch dazu, sich allzu wichtig zu nehmen, kann Deutschland nur gut tun. Grüne und FDP werden für genug Wirbel sorgen. Dagegen meint die Allgemeine Zeitung aus Mainz, die Willi-Attitüde vom Aufbruchwagen wird Olaf Scholz schnell vergessen machen. Hier hat ein Arithmetiker der Macht die Macht angetreten. Das Westfalenblatt aus Bielefeld erinnert an die Ausgangslage des Wahlkampfs. Der SPD-Mann hat eine Chance genutzt, die er eigentlich gar nicht hatte. Deshalb Hut ab und Respekt für diese Leistung. Auf sein Ampelbündnis aus SPD, Grünen und FDP wartet ein Berg an Arbeit. Dabei lauern allen gegenseitigen Lobhudeleien der ungleichen Koalitionspartner zum Trotz reichlich Konfliktfelder. Der Nordkurier aus Neubrandenburg blickt auf das Angebot der Ampelparteien für Ostdeutschland. Zweifellos gibt es im Koalitionsvertrag Punkte, die im Osten von Nutzen sind. Doch solange die Ostdeutschen den Eindruck haben, nur als Staffage einer von westdeutschen Köpfen erdachten Illusionsshow zu dienen, halten sich die Frustrationen hartnäckig. Die Leipziger Volkszeitung betont, Scholz hat versprochen, Politik zu erklären. Er sollte am Tag 1 damit beginnen. Das ist in dieser beschleunigten und von Hass und Hetze und Falschinformationen belasteten Zeit dringend nötig und ein Grundpfeiler für Vertrauen, das bekanntlich wichtigste Kapital in der Politik. Die Stuttgarter Nachrichten beneiden den neuen Kanzler nicht. Olaf Scholz hat es schwer. Als Bundeskanzler startet er inmitten der Corona-Pandemie. Das aktuell dringendste Thema, deren Eindämmung, lenkt das Regierungshandeln wie auch die öffentliche Wahrnehmung über die Maße ab von den voraussichtlich größten Herausforderungen seiner Kanzlerschaft. Die liegen in der Klima-, der Außen- und der Sozialpolitik. Das Straubinger Tagblatt sieht es so. Dem Land kommt zugute, dass mit Olaf Scholz ein Regierungschef die Nachfolge von Angela Merkel antritt, der nicht bei Null anfängt. Als Vizeregierungschef war er in die wichtigsten Entscheidungsstränge eingebunden. Er hat als ehemaliger Finanzminister und Teilnehmer vieler internationaler Gipfeltreffen bereits die Erfahrung auf der Weltbühne, die sich Merkel bei Amtsantritt erst noch aneignen musste. Einige seiner Ministerinnen und Minister im Kabinett sind erfahren und krisenerprobt. Das alles lässt auf den schnellen Regierungsstart hoffen, der erforderlich ist.
Marian Meinker, danke für die Presseschau. Ein feuilletonistischer Blick auf die Bundeskanzlerwahl erwartet Sie gleich in unserem Kulturmagazin Fazit. Nach den Nachrichten dann mit meiner Kollegin Marietta Schwarz. Mein Name ist Jasper Barenberg. Danke für Ihr Interesse. Bis bald. Thank you.